der heutigen Folge von Flutlicht an spreche ich mit Stefan Schirmer vom FC Ente Bagdad, der sich neben den rein fußballerischen Aktivitäten auch gesellschaftspolitisch intensiv engagiert. Zum einen vor Ort in Mainz, zum anderen durch die Beteiligung an Initiativen wie Nie wieder, dem Erinnerungstag im deutschen Fußball oder zuletzt an der Initiative Boykott Katar 2022. Aus der wiederum ist jetzt das Projekt Fairness United widerstanden, das sich ganz allgemein um Menschenrechte im Fußball kümmert und beleuchtet, wie diese rund um beispielsweise große Turniere, aber nicht nur, eingehalten werden. Darüber, was die aktuellen Aktivitäten im Vorfeld der Europameisterschaft 2024, aber auch schon jetzt im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2034 sind, habe ich mit Stefan gesprochen und ich freue mich, wenn ihr reinhört. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 73 von Flutlicht an. Mein Name ist immer noch Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und zack, wir haben bereits März, ist ein bisschen unklar, wie das eigentlich passiert ist. Zack, wir haben aber auch schon 2024 und das spielt im weiteren Verlauf der heutigen Sendung ein bisschen eine Rolle. Aber dazu und zu allem anderen kommen wir später. Jetzt begrüße ich erstmal meinen Gast, Stefan Schirmer von Ente Bagdad. Hallo lieber Stefan.
Hallo liebe Mara, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du ihr gefolgt bist. Ich würde gerne, bevor wir in die, ich sag mal, Kerninhalte dieser Folge einsteigen, ein bisschen zurückgehen und quasi den Blick weiten. Und wenn man das macht bei dir, dann landet man natürlich automatisch bei Ente Bagdad. Sag doch vielleicht mal den HörerInnen, die von euch noch nichts gehört haben, den einen oder die andere mag es ja geben. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und wie seid ihr zu diesem sehr famosen Namen gekommen?
Ja, wir hoffen natürlich, dass es nur sehr wenige Hörerinnen von uns noch nichts gehört haben. Aber für all die anderen oder für alle die werde ich mal ein bisschen ausholen. Der FC Ente Bagdad ist ein Hobbyfußballclub aus Mainz, der im Jahre 1973 gegründet worden ist. Also letztes Jahr haben wir 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Mhm. Und dieser Hobbyclub ist aus den Bestrebungen entstanden, Mainzer Gymnasiasten, die nach dem Abitur einfach noch ein bisschen was zusammen machen wollten. Es spielten alle gerne Fußball und deswegen hat man sich überlegt, wir wollen eine Fußballmannschaft gründen. Und 1973, da waren wir alle junge Wilde und waren natürlich weltoffen und international orientiert, sind mit Interrail-Tickets durch ganz Europa getingelt, um die Mädels zu besuchen und so weiter. Also wir wollten auf jeden Fall uns mit unserer Mannschaft und dem Namen unserer Mannschaft von den seinerzeit doch ziemlich tumben Kneipen-Teams unterscheiden und haben deswegen in einem Brainstorming, das Wort gab es damals noch nicht, aber heute will man das so bezeichnen, haben wir uns dann überlegt, wie könnten wir denn diese Mannschaft nennen. So. Und dann kamen wir also irgendwann über die Internationalität, kamen wir auf den Vorderen Orient, auf Bagdad, weil Bagdad war damals so das Synonym für Märchen aus Tausend und einer Nacht. Und wir wollten ja auch märchenhaften Fußball spielen. Das war international, also das hat insofern ganz gut gepasst. Und die Ente ist ein positiv konnotiertes Tier, schwimmt immer oben, geht niemals unter. Und deswegen fanden wir die Kombination aus Ente und Bagdad fanden wir sehr passend und haben uns damals dann eben so genannt.
Ich sag ja an der Stelle ab und zu mal dazu im Podcast, dass man natürlich Fragen stellt, deren Antworten man eigentlich schon könnt, damit eben die GesprächspartnerInnen das erzählen können. Deswegen weiß ich natürlich auch um eure Entstehungsgeschichte und auch um die Namensgeschichte. Und ich muss das immer dazu sagen, also sehr favorisiert gewesen von mir. Ich war allerdings 1973 noch nicht geboren und konnte mich deswegen nicht an der Abstimmung beteiligen. wäre auf jeden Fall auch Schildkröte Damaskus, weil ihr hattet ja so zwei, drei Favoriten, aus denen ihr euch dann letztlich irgendwie auf die Ente geeinigt habt, ne?
Im Rahmen dieses Brainstormings Gerstenkaltschalen getrieben in der Mainzer, damals in Kneipe Brauhaus zur Sonne. Da hat ein großes Bier von 0,5 Litern, also es war sogar noch mehr drin als heute, hat damals 55 Pfennige gekostet.
Oh
Und da hatten wir also vier Namen zur Auswahl. Das war, wie gesagt, Ente Bagdad. Dann hatten wir noch Schildkröte Damaskus. Wir hatten auch noch Barfuß Bethlehem und Yeti Kathmandu.
Fantastisch.
So. Und das waren also die vier Favoriten, die wir am Ende hatten, und sind dann eben am Schluss sind wir dann eben bei Ente Bagdad aus den genannten Gründen hängen geblieben.
Und jetzt seid ihr ja aber nicht nur eine Truppe, die sich dem Fußball zugeneigt fühlt, sondern ihr habt im Verlaufe eurer 50 Jahre eben auch angefangen, euch immer stärker sozial zu engagieren. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was das jetzt erstmal so auf lokaler Ebene unter anderem bedeutet?
Naja, das hat sich bei uns ganz automatisch ergeben, weil wir, wie gesagt, weltoffene Menschen sind und waren. Und wir waren auch immer stolz darauf, ausländische Mitspieler bei uns zu haben. Also in der ersten Mannschaft spielte bereits ein Brasilianer mit. Und von daher hatten wir damit nie ein Problem. Im Gegenteil, wir fanden das immer toll. Und wir haben dann aber auch im Laufe der Jahrzehnte dann auch gemerkt, dass es teilweise vielleicht auch ein bisschen schwierig wird oder ein bisschen schräg angesehen wird, wenn da plötzlich irgendwelche ausländischen Mitspieler bei uns mitkicken. Schräg angesehen wird von anderen Mannschaften natürlich. Also bei dann war das nie ein Problem. Im Gegenteil, wir haben uns immer darüber gefreut. Und dann haben wir sind wir ganz automatisch in die Rolle reingeraten, dass wir da so ein bisschen uns positionieren mussten. Und das haben wir selbstverständlich mit Freuden getan. Und daraus ist eben ein soziales und auch ein gesellschaftliches Engagement gewachsen im Laufe der Jahrzehnte, das sich zu dem heutigen Status dann auch entwickelt hat. Ja, dass wir also uns um Geflüchtete kümmern, dass wir uns um Erinnerungsarbeit kümmern, dass wir im Bereich gesellschaftliches Engagement sehr aktiv sind. Und also das ist eine Entwicklung, die hat sich über sehr, sehr viele Jahre und Jahrzehnte hingezogen und ist dann eben in dem kulminiert, was wir heute mit Ente Bagdad verbinden.
Du hast es ja schon gesagt, ihr habt letztes Jahr euer 50-jähriges Bestehen feiern können. Es gab eine intergalaktische Feier auch, um das also entsprechend zu begehen. Jetzt bedeutet ja 50 Jahre, ohne dir zu nahe treten zu wollen, dass ihr Gründungsenten langsam aber sicher, ich sag mal, graue Federn bekommt. Wie sieht's denn aus mit dem Entennachwuchs? Und also damit meine ich jetzt nicht den jeweils persönlichen, sondern ganz ernst gemeint. Man muss ja für solches Engagement dann auch immer Leute finden, die eben Lust haben, das weiter und in die Zukunft zu tragen. Wie seid ihr da aufgestellt?
Wir befassen uns mit diesem Gedanken schon seit geraumer Zeit. Mhm. Wir haben 2015, als die erste große Flüchtlingswelle in Deutschland angekommen war, haben wir gemerkt, dass wir den Laden nicht mehr zu zweit schmeißen können, was wir bis dahin getan haben, sondern wir brauchen Hilfe. Dann haben wir damals eine sogenannte Enten-Taskforce eingerichtet. Das sind fünf zusätzliche Leute, die auch teilweise ziemlich viel jünger sind als wir. Und die dann eben projektweise oder auch zeitweise bei bestimmten Sachen einfach mal einspringen beziehungsweise eben unterstützen und helfen. Und sind aber weiterhin eben aktiv beziehungsweise sehr aktiv im operativen Geschäft geblieben. Und jetzt haben wir uns vor einiger Zeit auch unter anderem inspiriert durch die Zukunftswerkstatt bei der Nie-Wieder-Initiative, über die wir vielleicht sprechen werden,
genau,
haben wir uns dazu entschlossen, bei den Enten auch eine Zukunftswerkstatt einzurichten. Die wird also in den nächsten Wochen dann angeleiert, weil wir eben sagen, wir können und beziehungsweise wir müssen jüngere Leute mit ins Boot holen und wir müssen dafür sorgen, heute bereits, dass Ente Bagdad nicht mit dem Ausscheiden oder gar mit dem Ableben der aktiven Menschen dann auch irgendwo beendet ist, sondern diese Mannschaft, das, was wir aufgebaut haben, soll natürlich weiter existieren und da werden wir uns ganz intensiv drum kümmern.
Ich möchte einmal festhalten, dass hier niemand ablebt, bitte. Und du hast gerade schon angesprochen, also neben dem, ich sag mal, lokalen Engagement seid ihr mittlerweile auch schon seit langer Zeit eben eng verbunden mit anderen Organisationen. Dazu gehört unter anderem die Initiative Nie wieder. Kannst du zu der Initiative ein bisschen was sagen? Was sind so die Kernaufgaben, die ihr euch da selbst gestellt habt?
Ja, wir sind bei der Nie-Wieder-Initiative seit vielen, vielen Jahren selber mit aktiv als Mitglieder, als Ideengeber und so weiter. Und das ist eine Initiative, die sich darum gekümmert hat, dass es den Erinnerungstag im deutschen Fußball seit 2004 gibt, also seit mittlerweile 20 Jahren. Das heißt, der 27. Januar, der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, ist der Erinnerungstag im deutschen Fußball. Und der wird eben begangen seit 2004. Und diese Initiative, in der verrückte Fußballfans, Fußballvereine, Organisationen, die irgendwas mit Fußball zu tun haben oder eben auch mit Menschenrechtsangelegenheiten vereint sind, kümmert sich eben darum, dass eben der Erinnerungstag im deutschen Fußball regelmäßig begangen wird. Erstens und zweitens, dass die Parole nie wieder, das hören wir ja jetzt auf den Demos, die allenthalben stattfinden, nie wieder ist jetzt, dass diese Aussage eben wirklich auch in die breite Gesellschaft getragen wird. Über den Fußball als Einstieg, sozusagen als niedrigschwellige Möglichkeit, mit möglichst vielen Menschen in Kontakt zu kommen, aber natürlich nicht begrenzt auf den Fußball.
Sei an der Stelle mal dazu gesagt, ich werde die beiden alten Folgen in den Shownotes verlinken. Also zum einen habe ich hier ja kürzlich gesprochen mit Bastian Sathoff. Da ging es um das Thema Zwangsarbeit, ZwangsarbeiterInnen, was so teilweise dieses Jahr beim Erinnerungstag leitend war, also thematisch leitend. Es gab so ein bisschen die Überlegung, dann aus der Aktualität heraus, sich eben dieses Jahr ausschließlich auf dieses Nie wieder, du hast es gerade angesprochen, zu konzentrieren. Und dadurch ist es jetzt so ein bisschen halb und halb gewesen. Also an einigen Standorten, unter anderem auch in Mainz, stand Zwangsarbeit schon sehr im Fokus. Die Folge verlinke ich und außerdem, wer auch sehr aktiv ist bei Nie wieder und mit wem wir hier auch im Podcast über die Initiative sehr ausführlich gesprochen haben, schon vor einer ganzen Weile, ist die Nina Reib. Auch die Folge werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Jetzt nehmen wir auf, in der Woche vor der Ausstrahlung des Podcastes. Die Veröffentlichung ist dann am 6. März und dann wird sozusagen das Treffen der Nie-Wieder-Initiative am 5. März schon stattgefunden haben. Was würdest du denn sagen, vielleicht auch aus der doch nochmal spürbaren gesellschaftlichen Veränderung der letzten Monate heraus, was sind denn aktuelle Herausforderungen für so eine Initiative? Also wie kann man die Themen, die du jetzt gerade schon hast anklingen lassen, vielleicht noch mehr verstärken im Fußball, als das in den letzten 20 Jahren eben ohnehin über nie wieder schon passiert ist.
Nun, die Nie-Wieder-Initiative setzt sich ja seit ihrer Gründung genau dafür ein, dass eben nie wieder jetzt ist. Es ist also seit 20 Jahren schon jetzt. Und aufgrund der aktuellen Ereignisse ist das Thema natürlich medial und politisch nach oben gespült worden. Und es ist nicht so, dass wir uns da dranhängen, sondern dass wir eben seit 20 Jahren daran arbeiten, dass das eben in der Breite der Gesellschaft ankommt.
Ja.
eben die Aufklärung und das Wissen über das, was während der Nazizeit passiert ist, wie Deutschland und auch das deutsche Volk sich schuldig gemacht hat, den Juden gegenüber, den Sinti und Roma gegenüber, den Behinderten gegenüber, den LGBTQ-Leuten gegenüber und so weiter und so weiter, Zwangsarbeiter dann letztendlich auch, dass dieses Bewusstsein in der Gesellschaft wachgehalten wird, beziehungsweise teilweise sogar erst kreiert werden muss. Denn wir sehen das bei jungen Leuten, die vielleicht jetzt keine gymnasiale Schulbildung, sondern eine andere Schulbildung haben. Die wissen teilweise gar nicht, was im Laufe des Nazi-Regimes passiert ist, wie es dazu gekommen ist und welche Sachen da alle verbrochen worden sind, weil der Geschichtsunterricht vielleicht nur bis zum Zweiten Weltkrieg oder vielleicht auch nur bis 1933 kommt und dann ist die Schule zu Ende und Feierabend, ja, dann haben die was von gehört. Und das sind Dinge, die wir über den Fußball, wo es ja auch sehr viel um junge Leute geht, um Menschen, die auch teilweise politisch interessiert sind, da haben wir sehr viele Verbindungen in die Ultraszenen, ganz viele Vereine, die da sehr aufmerksam sind. Und wir versuchen eben über diese Initiative und über die Aktionen, über die Aktivitäten, die wir über das Jahr hin und dann eben insbesondere um den Erinnerungstag im deutschen Fußball herum organisieren, diese Erinnerung wachzuhalten und vor allen Dingen nicht nur in den Rückspiegel zu gucken, um den Leuten zu sagen, was alles passiert ist, sondern die Verbindung zur Gegenwart darzustellen und zu knüpfen, damit die Menschen auch sehen, wie das damals passiert ist und wie es dazu kommen konnte und dass im Vergleich zur Gegenwart, zu dem, was heute passiert ist, dass die Gefahr besteht, dass es eben genauso nochmal geschieht. Und also diese Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart zu schlagen, um gerade den jungen Menschen zu helfen, eine ordentliche, eine lebenswerte, eine demokratische und eine Zukunft mit Beachtung von Menschenrechten und all diesen Dingen dann auch zu ermöglichen.
Ja, sehr wichtig, immer genau das, was du gerade gesagt hast, diese Verknüpfung eben von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das klingt ja manchmal fast ein bisschen abgedroschen mit diesem, wer aus den Fehlern der Vergangenheit nicht lernt, ist eben dazu verdammt, sie zu wiederholen. Aber genau so ist es eben. Und wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, eben natürlich auch gerade Menschen mit reinzunehmen in diese Themen, die noch nicht Teil dieser Vergangenheit waren, aber die eben Teil der Gegenwart und der Zukunft sind. Wir haben über Aufgaben und Herausforderungen gesprochen. Eine Aufgabe, die ihr euch selbst gestellt habt oder eine Herausforderung, die ihr euch gesucht habt, nicht singulär als Ente Bagdad, sondern eben gemeinsam mit anderen Organisationen, aber auch Einzelpersonen im Fußball, war die Bewegung Boykott Katar 2022. Vielleicht kannst du im Rückblick mal ein bisschen was dazu sagen, wie diese Bewegung sich gefunden hat.
Diese Bewegung Boykott Katar 2022 ist mehr oder weniger auch aus der Nie-Wieder-Initiative, aus diesem Netzwerk heraus entstanden. Die ersten Gruppen, die sich unter Boykott Katar 2022 zusammengetan haben, stammen aus diesem Umfeld und haben ihre aktive Unterstützung dafür bekundet. Und es war eben dieser Nie-Wieder-Gedanke ist ja nicht nur, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, sondern dass man eben darauf achtet, dass Menschenrechte ganz allgemein und überall gelten und überall auch durchzusetzen sind. Und wir haben eben gesehen, als Fußballfans haben wir gesehen, dass die FIFA zwar wunderschön irgendwelche Sachen in ihren Statuten stehen hat, aber ein Teufel tut und sich daran hält, sondern wie eben gerade das Geld zu verdienen ist und wie man eben gerade seine Forderungen durchsetzen kann. Diese Statuten mehr oder weniger lax dann interpretiert, beziehungsweise dann argumentiert er ja, und wir achten ja drauf, und es wird ja alles besser und so weiter und so weiter. Und als dann eben Katar als Austragungsort der Fußball-WM 2022 feststand, da gab es schon Protest dagegen, aber nicht so wirklich. Und wir haben dann im Herbst 2020 eben aus dieser Nie wieder Initiative heraus, haben wir gesagt, wir müssen da Aufklärung. Wir können die WM nicht mehr verhindern, das ist klar. Wir sind auch keine Träumer. Wir wissen, dass der Fußball seit seinen Pionierzeiten kommerziellen Tendenzen und Manipulationen unterliegt, deren Grenzen auch immer wieder erweitert worden sind. Aber und wir müssen damit auch leben, aber irgendwann muss damit auch mal Schluss sein. Und deswegen haben wir gesagt, also diese WM in Katar, in einem Staat, in dem Menschenrechte, Frauenrechte, LGBTQ-Rechte und so weiter überhaupt nicht existieren, um es mal platt zu sagen, in Anführungszeichen, da müssen wir was tun, dass die Fußballfans nicht einfach nur zu diesen tumben Konsumenten degradiert werden und sich dazu degradieren lassen von der FIFA, sondern dass sie eben mal darüber nachdenken, was ist denn das für Land, was für ein Land und was hängt denn damit alles zusammen, was steckt denn dahinter von Seiten der FIFA und auch von Seiten des Landes, der Politik, der Sportpolitik, die man dort betreibt. Und insofern haben wir diese Initiative Boykott Katar 2022 gegründet und haben sehr, sehr viel Aufklärung in diesem Bereich geleistet.
Jetzt ist ja ein Punkt, der finde ich fast so ein bisschen symptomatisch ist für dieses, wie intensiv ihr euch auf der einen Seite auch über Details Gedanken gemacht habt und wie oberflächlich teilweise dann aber auch Betrachtungen stattfinden, dass ihr sehr bewusst euch nicht genannt habt Boykott Katar, sondern eben Boykott Katar 2022. Allerdings vielfach in der Berichterstattung dieses 2022 dann überhaupt nicht aufgetaucht ist, sondern immer nur die Rede war von Boykott Katar. Kannst du vielleicht ein bisschen erläutern, warum ihr aber eben ganz bewusst diesen Zusatz mit hinten dran gestellt habt?
Ja, wir wollen ja nicht politisch aktiv werden, sondern und wir wollten auch nicht gegen das Land oder gegen seine Bevölkerung oder gegen die Muslime allgemein argumentieren, sondern wir wollten Aufmerksamkeit eben auf die WM in Katar 2022 lenken. Und deswegen war es uns ganz wichtig, dass wir diese Jahreszahl da hinten dran gehängt haben.
Also, weil es gab ja damals sozusagen eine Kritik an der Kritik, wo man gesagt hat, da steckt sehr viel Eurozentrismus drin. Und es ist auch definitiv so, dass es rund um diese Weltmeisterschaft in Katar dann kritische oder vermeintlich kritische Stimmen gab, die eben nichts anderes waren als also ein mühsam oder auch gar nicht mal so mühsam verborgener Eurozentrismus. Das hat sich auch niedergeschlagen, beispielsweise in Formulierungen wie Wüsten-WM oder in diesem, sich sehr darauf zu konzentrieren, in was für einem Monat so eine Weltmeisterschaft jetzt stattfindet. Also was sicherlich ja nicht zu den inhaltlich A entscheidenden oder B auch letztlich gerechtfertigten Punkten gehört. Was würdest du denn sagen, wie seid ihr das Thema angegangen, um eben nicht in so einen Eurozentrismus am Ende mit reinzukommen?
Wir haben uns sehr intensiv genau mit diesem Punkt auseinandergesetzt, zunächst mal intern, bevor er überhaupt von außen an uns herangetragen worden ist, weil wir eben, wie ich gerade gesagt habe, nicht gegen das Land oder die Bevölkerung oder gegen die Glaubensgemeinschaft der Muslime was tun wollten oder auch eben solche Standpunkte vertreten wollten, wie, naja, im Sommer ist es da viel zu heiß und so, ja, das ist völlig egal gewesen in dem Moment, sondern es ging uns um die Vergaberichtlinien und es ging um uns um die um die Vergabe selber, wie das gelaufen ist, und es ging uns auch um die Dinge, die dahinter stehen und warum wir dagegen sind. Eurozentrismus, wie gesagt, war von Anfang an ein Diskussionspunkt, den wir immer versucht haben zu vermeiden. Wir haben deswegen unsere Argumentation in Veröffentlichungen, in Podiumsdiskussionen, in Gesprächen, in Präsentationen haben wir immer darauf hingewiesen, dass wir uns dessen bewusst sind, aber eben genau das nicht wollen. Und wir haben auch immer versucht, dass die Formulierungen, die wir da gewählt haben, oder die Beschreibung der Standpunkte so eurozentristisch, so wenig eurozentristisch wie möglich zu gestalten.
Mal eine ganz praktische Frage. Also, wir haben ja jetzt schon festgestellt, Ente Bagdad, das ist das eine, dann eben nie wieder, dann Boykott Katar, in Boykott Katar wiederum auch viele Menschen versammelt, die zum einen auch schon bei nie wieder tätig sind, zum anderen aber auch wie ihr auf lokaler Ebene, also sei es die Schalker Fan-Initiative beispielsweise oder eben auch andere Organisationen. Das sind ja nun alles zweifellos wichtige Themen. Es ist aber ja gleichzeitig so, dass all das, worüber wir hier sprechen, auch Zeit und Kraft kostet und beides ist letztlich endlich. Wie bekommt ihr das hin? Wie integriert ihr solche großen Aufgaben in das, was das Leben sonst so an Herausforderungen stellt?
Ui, das ist eine ganz wunderbare Frage. Es ist ganz richtig, dass das sehr viel Energie und sehr viel Zeit braucht. Es ist aber allen Beteiligten, insbesondere, sagen wir mal so, dem harten Kern dieser Initiative immer wichtig gewesen, dass es vorangeht und dass man sozusagen die Welt darüber aufklärt, was da passiert und warum das passiert und so weiter. Wie man das macht, naja, man muss ein bisschen an sich arbeiten, beziehungsweise man muss eben gewisse Dinge auch dann auch mal hintanstellen. Und da habe ich ein schönes Beispiel eines Schweizer Wanderwebers, der 90 Jahre oder noch älter war. Das sind Menschen, die durch die Alpen ziehen, durch die Schweiz und ihre Webkünste in den Dörfern anbieten, die natürlich wirtschaftlich ganz am Ende der Fahnenstange agieren. Und er wurde mal gefragt, ja, sagen Sie mal, wie können Sie dann das alles hier erledigen und wie schaffen Sie dann das, dass Sie da überhaupt rumkommen und so weiter und so fort. Und dann sagte dieser über 90 Jahre alte Schweizer Wanderweber, wissen Sie, wenn ich rechne, geht's nicht. Wenn ich nicht rechne, geht's. Und ähnlich ist das bei uns auch. Also man hat das Gefühl und den inneren Drang, dieses Engagement dann auch diese Arbeit zu leisten. Und irgendwie kriegt man es dann am Ende auch hin.
Sehr schön, das merke ich mir mit dem Wanderweber. Du hast jetzt ein bisschen was zu Boykott Katar schon gesagt. Ihr wart eben im Vorfeld der Weltmeisterschaft schon aktiv, habt dann natürlich eine ganz intensive Phase auch nochmal mit Podiumsdiskussionen, mit Veranstaltungen, oft eben dann auch Veranstaltungen zu Zeiten, wann Fußballspiele stattgefunden haben, als Alternativprogramm durchgeführt und habt aber auch dann nach der WM so ein bisschen euch gerade im Kernteam zusammengefunden und nochmal resümiert. Was würdest du denn sagen, was habt ihr für euch so festgestellt? Wo habt ihr euch zufrieden mit euch selber einfach auch mal zurücklehnen können und sagen können, ja, das haben wir gut gemacht und wo gab es aber vielleicht auch Punkte, wo ihr gesagt habt, daraus lernen wir was?
Ja, wir haben, nachdem die WM nun vorbei war, haben wir gesagt, naja, das Thema wird ja weiterhin existieren. Also müssen wir da dranbleiben, denn mit dem Abpfiff des Finalspiels ist das Thema ja nicht vom Tisch und es wird ja weitergehen. Deswegen haben wir uns dazu überlegt, wir müssen eine Dokumentation über diese gesamte Zeit machen, denn da ist so wahnsinnig viel passiert. Wir haben alle so wahnsinnig viel gelernt. Wir hatten so wahnsinnig viel Resonanz weltweit, muss man sagen. Also wir haben Interviews mit nordamerikanischen Radiosendern geführt. Wir hatten Interviews mit südkoreanischen Journalisten und Journalistinnen. Nur um mal so die Bandbreite, die geografische Bandbreite mal zu schildern. Natürlich waren die Hauptreaktionen aus Europa. Da wurden wir teilweise auch ein bisschen belächelt. Ja, die Deutschen schon wieder. Aber wir haben sehr, sehr viele positive Rückmeldungen darüber bekommen. Und deswegen haben wir gesagt, also wir müssen das mal dokumentieren, weil da ist so viel passiert in dieser Zeit. Das muss man einfach mal aufschreiben. Dann haben wir eine 84-seitige Dokumentation rausgebracht, die übrigens beim Zeitspielverlag immer noch für einen Zehner, glaube ich, erhältlich ist. Und da haben wir auch nicht alles reinpacken können, weil es haben wir dreimal so viel oder noch mehr Seiten gebraucht. Aber so das Wesentliche steht da drin. Und als wir das in den Händen hielten, und da haben wir gesagt, Mensch, das ist ja irre. Ja, da haben wir hier mit unseren paar Nasen, mit dem, was wir uns da die letzten Jahre da um die Ohren geschlagen haben, haben wir doch so viel erreicht. Also da waren wir schon zufrieden im Sinne von überrascht und auch ein bisschen stolz auf unsere Arbeit. Und
Schön. Ja, ich wollte es gar nicht unterbrechen, Entschuldigung. Ich wollte nur quasi ein Wort des Lobes
immer
zwischenstreuen.
mehr davon, danke. Dann haben wir natürlich gesagt, okay, das Thema ist ja nicht vom Tisch. Die FIFA wird es weiterhin geben, die Vergabepraktiken wird es auch weiterhin geben. Und deswegen bleiben wir da dran und sind dann eben zu dem Punkt gekommen, dass wir dann eben kurz nach der WM sozusagen uns ein bisschen von der WM, von diesem einen Punkt, auf den wir uns fokussiert hatten, abgewendet haben und eben auf den allgemeinen Fußball dann zu sprechen kamen. Und darüber jetzt sicherlich gerne noch ein bisschen reden.
Ihr habt dann nämlich, wer euch gefolgt ist in den sozialen Medien, wird das vielleicht auch schon mitbekommen haben, die Umbeflaggung sozusagen, also aus Boykott Katar 2022. Du hast gerade schon gesagt, also dem Protest und Engagement festgemacht an einem ganz konkreten Anlass, nämlich dieser einen Weltmeisterschaft, ist mittlerweile geworden Fairness United für Menschenrechte im Fußball. Und unter diesem Slogan macht ihr jetzt eben gemeinsam weiter. Und dabei geht es anders als zuvor nicht um ein spezielles Turnier. Und es ist auch nicht so, dass ihr jetzt sagt, wir nehmen uns jetzt immer das nächste Turnier vor, sondern ihr schaut jetzt auf den Fußball ganz allgemein. Und das hat zum Beispiel auch zur Folge, dass ihr zuletzt die Proteste gegen mögliche Investoreneinstiege in der DFL begleitet habt. Und was ich da ganz spannend fand, war, dass ihr da mit den Analysen, die ihr geteilt habt, eben auch sehr detailliert wart. Also beispielsweise, was den Deutschlandleiter von CVC angeht, was ja einer der kolportierten Partner gewesen ist. Da braucht man ja jetzt auch eine inhaltliche Expertise, die über, ich sag mal, das Thema Fußball und auch also Menschenrechte so als Sockelthema hinausgeht. Habt ihr die automatisch tatsächlich bei euch in euren Reihen immer drin oder sucht ihr euch dann da teilweise auch Unterstützung außerhalb der eigentlichen Initiative?
Wir haben in den Jahren von Boykott Katar 2022 natürlich eine ganze Menge gelernt und haben uns auch jede Menge Expertise drauf geschafft. Zum Glück ist das, sagen wir mal so, das Kernteam, das sind 8, 9 Leute gewesen, so heterogen, dass auch die Hintergründe völlig unterschiedlich sind bei den Leuten, die da mitgemacht haben, dass wir da von der Seite her schon eine ganze Menge Expertise mitbrachten. Aber vor allen Dingen diese Menschen, die sind natürlich auch unterschiedlich vernetzt. Und diese Vernetzung hat sich dahingehend ausgewirkt, dass wir sehr viele neue Verbindungen also für Boykott Katar 2022 neue Verbindungen knüpfen konnten mit Menschenrechtsorganisationen, mit NGOs, mit zum Beispiel Christliche Initiative Romero, mit Amnesty International, mit Human Rights Watch und diesen Leuten, sodass wir uns natürlich dann Expertise von außen mit in die Initiative reingeholt haben, dadurch selbst natürlich auch eine ganze Menge gelernt haben. Aber wir haben am Schluss auch gesehen, also gerade was NGOs und Menschenrechtsorganisationen anbelangt, die normalerweise keinen oder so gut wie keinen Bezug zum Fußball haben, dass die plötzlich da mitmachten und sagten, Mensch, das ist gut, was ihr hier macht und wir wollen auf jeden Fall mit dabei bleiben. Und deswegen haben wir einen Pool von Expertinnen und Experten, von Ideengebern und von Menschen, die uns dann Informationen zutragen, die wir für gewisse Dinge brauchen. Haben wir uns da aufgebaut im Laufe der Jahre und das funktioniert sehr gut.
Und natürlich begleitet ihr auch weitere Großveranstaltungen im Fußball kritisch. Das nächste Turnier, das jetzt ansteht, ist die EM 2024 hier in Deutschland. Zu den Aktivitäten, die ihr da durchführt, gehört aktuell der Sponsorencheck. Es gibt einen aktuellen Beitrag von euch zum Thema Adidas und Lieferketten. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie ihr bei diesen Sponsoren Checks vorgeht?
Ja, wir haben uns überlegt, also es ist ja nicht nur die FIFA, sondern es sind ja auch die Leute, die ihr Geld mit solchen sportlichen Großveranstaltungen verdienen, die sogenannten Sponsoren. Das heißt, die geben erstmal Geld dafür aus, dass sie da überhaupt mitmachen dürfen. Aber da stehen ja dann auch gewisse Unternehmen mit einer gewissen Unternehmensphilosophie dahinter. Und dann müssen wir uns doch diese Läden einfach mal ein bisschen genauer angucken und betrachten. Und da haben wir uns jetzt mal die vier ersten, die wir uns, oder die vier hauptsächlichen, die wir uns jetzt in den Fokus genommen haben, sind Adidas, Lidl, Strauß und VW. Und wir werden für alle vier dieser Sponsoren werden wir einen sogenannten Sponsorencheck, wie du das ganz richtig gesagt hast, anfertigen und herausbringen, sodass wir die Hintergründe auch beleuchten. Und zwar, ja, wie sieht es denn aus? Was machen die denn? Und wie ist es denn mit Dingen wie Menschenrechten, mit Kinderarbeit, mit Herkunft von gewissen Materialien und so weiter. Also diese ganze Liefer- und Produktionskette dieser Unternehmen, die schauen wir uns an und bewerten die dann auch entsprechend. Und auch da bekommen wir natürlich Input von entsprechenden Expertenorganisationen.
Was mich da mal interessieren würde, ist, wie sind denn da bisher die Reaktionen auch vielleicht auf direkte Anfragen? Ich könnte mir vorstellen, gerade jetzt so bei dem Turnier hier in Deutschland gibt es bestimmt einige, die sagen, boah, was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Lass uns mal Fußball spielen, wir brauchen Begeisterung, bla bla, immer mit ihren Menschenrechten. Ist das so oder sehe ich das zu negativ?
Die Reaktionen, sagen wir mal, in der Bevölkerung, um es mal ganz allgemein zu sehen, die sind eigentlich gar nicht so negativ, zumindest bisher nicht. Denn wir wollen ja nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auftreten, sondern wir wollen den Leuten sagen, ja, denkt mal ein bisschen darüber nach, wer dahinter steckt und was diese Leute machen und wie es dazu kommt, dass sie ihr vieles Geld verdienen. Und überlegt euch dann, ob ihr beispielsweise mit dem EM-Logo ausgestattete Produkte kauft von einem, mit dem ihr vielleicht sonst gar nicht so wirklich einverstanden seid. Ja, also es geht um Aufklärung. Es geht nicht darum, den Leuten zu sagen, was sie tun müssen und was sie lassen müssen, sondern es geht wirklich darum, gewisse Informationen, die nicht jeder so ganz einfach bekommt und schon gar nicht über die sozialen Medien bekommt, in die breite Öffentlichkeit zu tragen. dass die Leute selbst entscheiden können, was sie damit machen. So, das ist die Nummer eins. Die Nummer zwei ist, natürlich kriegen wir auch, wenn wir bei diesen Sponsoren dann anfragen und da gewisse Fragenkataloge hinschicken, dann kriegen wir mehr oder weniger aussagekräftige Antworten. Wobei die Antworten, die nicht aussagekräftig sind, sind dann natürlich in umgekehrt auch wieder aussagekräftig, wenn sich nämlich das Unternehmen nicht festlegen möchte, beziehungsweise teilweise auch überhaupt nicht auf Fragen antwortet. Und das erscheint dann natürlich alles in diesem Sponsorencheck. Und den wird dann eben, sobald die dann fertiggestellt sind, die sind jetzt gerade noch in Arbeit, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis sie rauskommen, dann eben halt auch genannt werden. Und damit sich die Leute, die das sehen und die das lesen, ja, ihre eigene Meinung darüber bilden können.
Ja, sehr spannend. Und wenn man noch ein bisschen weiter in die Zukunft schaut, die EM 2024 steht ja sozusagen schon direkt vor der Haustür, und zwar in doppeltem Sinne. Am Horizont erscheint aber auch schon die WM 2034, also die in 10 Jahren stattfinden wird. Offiziell sind die WM 2030 und die WM 2034 der Männer jeweils noch nicht vergeben. Inoffiziell ist es eigentlich so, dass alle mittlerweile davon ausgehen, dass die WM 2034 in Saudi-Arabien stattfinden wird. Und ja, also es ist im negativen Sinne wirklich beeindruckend, was für Winkelzüge die Infantino FIFA ja vollführt hat, um das eben zu gewährleisten. Wir hatten, die kennst du natürlich auch von eurer Arbeit im Vorfeld der WM in Katar, Lisa Salzer von Amnesty neulich hier zu Besuch. Die meinte, bei allem, was sie schon erlebt hat, war sie trotzdem überrascht, wie dreist Infantino letztlich dabei vorgeht, die WM in Saudi-Arabien möglich zu machen, 2034. Es gab ja vor der Weltmeisterschaft in Katar die sehr häufig geäußerte Kritik, die ich sowieso schon als ein bisschen schwierig empfunden habe. Man hätte zu spät angefangen, sich diesem Thema zu widmen und die Kritik würde eben zu spät aufploppen. Jetzt mal abgesehen vom Offensichtlichen, was natürlich Zeit ist, was gewinnt ihr dadurch, dass ihr diese Weltmeisterschaft 2034 jetzt schon in den Fokus mitrückt?
Naja, also zunächst mal gewinnen wir, dass man uns nicht mehr nachsagen kann, wir seien zu spät dran. Im Gegenteil, es wird uns vorgeworfen, was wollt ihr denn jetzt schon damit?
Großartig, oder? Wie man es macht.
Ja, natürlich, klar, du kannst es nie jedem recht machen und derjenige, der sich daran abarbeiten will, der wird immer in irgendeiner Art und Weise ein Argument oder ein sogenanntes Argument finden. Darum geht es nicht. Es ist so, dass wir natürlich sehen, wie du es ganz richtig gesagt hast, dass die Weichen heute schon für 2034 gestellt werden von Seiten der FIFA. Und zwar dadurch, dass über die Vergabe der WM 2030, also 4 Jahre vorher, dahingehend beschlossen werden soll, dass dieses Turnier auf drei Kontinenten stattfindet, nämlich Afrika, Europa und Südamerika. Das ist natürlich von der ökologischen Seite her schon mal der absolute Albtraum. Das ist die eine Sache. Die andere ist aber, was dahinter steckt, ist nämlich, dass diese drei Kontinente aufgrund der Vergabegewohnheiten der FIFA als folgende Gastgeber ausfallen und es wird der Weg freigemacht, das Turnier 2034 nach Asien zu vergeben. In Asien heißt aber der einzige Bewerber Saudi-Arabien. Und weil ja Infantino Saudi-Arabien 2034 diese WM gerne zuschustern möchte, und dann hat er sich oder seine Kumpane haben sich eben diese Geschichte ausgedacht, okay, dann machen wir doch einfach statt auf einem Kontinent die nächste WM oder die 2030 dann eben auf drei Kontinenten und dann bleibt nur noch Asien übrig und Asien haben wir nur einen Bewerber und das Saudi-Arabien kriegen wir das ja, was wir wollen, ja. Und genau das genau dagegen wollen wir vorgehen, beziehungsweise darüber wollen wir die Leute aufklären. Und deswegen sind wir auch schon so früh dran. Denn diese Entscheidung für 2030, die wird ja jetzt auch schon bald fallen. Und von daher müssen wir jetzt schon 10 Jahre vorher mit unserem neuen Logo und Hashtag No to Saudi Arabia 2034 müssen wir heute schon auftreten, und das tun wir.
Du hast jetzt Gianni Infantino und seinen Skopan-Helfer, Helfershelfer schon angesprochen. Also ich finde dieses, was ich jetzt gerade auch zitiert habe von Lisa, mit dem, dass man schon am Ende mit offenem Mund dasteht, wie dreist jemand agiert, dafür ist er wirklich ja quasi ein Paradebeispiel. Gibt es nicht auch so Momente, wo man vielleicht ernüchtert oder entmutigt ist und das Gefühl hat, wenn solche Leute im Fußball auf höchster Ebene agieren, dann kann man machen, was man will. Es ist sowieso letztlich, man verhindert die großen Dinge nicht damit, oder gibt es euch eben so viel Kraft, im Kleinen Menschen zu erreichen und Dinge zu bewegen, dass so ein Infantino da nicht rankommt an dieses, ich sag mal, innere Kraftzentrum?
Es ist ein bisschen was von dem ersten und sehr viel von dem zweiten. Also man ist natürlich immer wieder völlig geplättet davon, was man sich alles einfallen lässt, um diese Dinge so in die Wege zu leiten, wie man das gerne haben möchte. Auf der anderen Seite, da geht uns allen dermaßen der Draht durch die Mütze, dass wir sagen, nee, also da müssen wir jetzt auf jeden Fall was tun, und das gibt dann auch wieder die Energie und die Kraft und den Willen, dann Arbeit und Zeit und Energie da reinzustecken.
Ja, sehr schön. Und letztlich seid ihr ja, glaube ich, einfach auch eine sehr gut und sehr innig verbundene Truppe, ne? Das darf man bei sowas auch nicht unterschätzen.
Ja, wir sind alle ehrenamtlich engagiert. Das heißt, wir machen das aus Freizeitvergnügen, wobei das Vergnügen, sagen wir mal, aufgrund des Themas eher gering einzuschätzen ist. Aber wir sind keine Arbeitskollegen, die nun jeden Tag zusammen irgendwie was tun und was erreichen müssen, sondern wir haben alle dasselbe Ziel. Und der Umgang ist natürlich auch untereinander ist ganz wunderbar. Und das ist also eher eine, trotz der Schwere des Themas, eine eher lockere und freundschaftliche Atmosphäre. Und das ist ein wunderbares Zusammenarbeiten, auch mit den Organisationen, die uns extern da teilweise unterstützen.
Das ist auf jeden Fall sehr schön, das so zu hören. Ihr habt jetzt in Bezug auf die WM 2034 auch einen offenen Brief an den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf verfasst. Gab es denn da von ihm oder seitens des DFB irgendeine Reaktion?
Bis zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ist mir das noch nicht bekannt. Ja, das ist richtig. Also wir haben Bernd Neuendorf dazu aufgefordert, dass er eben gegen die Vergabe 2030 an diese drei Erdteile stimmt, aus genannten Gründen. Und dann müssen wir mal sehen, was bei rauskommt. Denn ganz offiziell, auch beim DFD, gibt es ja Statuten und gibt es Erklärungen zu Menschenrechten und was man alles tun möchte und was hinter der Arbeit auch steckt und warum der Sport so wichtig ist und gerade der Fußball. Und dann denken wir, dann müsste man auch irgendwann mal gerade stehen bleiben, auch wenn einem der Wind ins Gesicht pfeift innerhalb der FIFA, und müsste eben solche Dinge dann auch mal deutlich machen und vertreten.
Habt ihr denn eine Resthoffnung, dass sich diese WM 2034 in Saudi-Arabien verhindern lässt? Oder ist es ähnlich wie bei Katar eher so, dass ihr den Fokus darauf legt, eben aufzuklären und ich sag mal, die Themen in die Breite der Gesellschaft zu tragen?
Oh, das ist eine gute und eine sehr schwierige Frage, denn natürlich auf der einen Seite dürfen wir die Hoffnung nicht verlieren. Deswegen setzen wir ja auch auf den DFB und auf Bernd Neuendorf. Wir haben aber keine große Hoffnung, dass es am Ende so kommt, wie wir das gerne hätten. Und insofern ist der weitere Weg dann natürlich auch schon vorgezeichnet, ne? Nämlich genau wie es bei Boykott Katar 2022 war, die Bevölkerung allgemein und die Fußballfans im Besonderen darüber aufzuklären, was da läuft und warum es läuft und was dahinter steckt, warum das eben so gelaufen ist. Und ja, dann müssen wir eben in der bewährten Art und Weise dann weitermachen. Aber ich möchte nicht vorgreifen. Ich hoffe immer noch, dass diese Folgeaktivitäten, nämlich die der Aufklärung, weil die Entscheidung dann so gefallen ist, wie wir sie nicht haben wollen, stattfinden muss, sondern dass es eventuell etwas bewirkt.
Was ich ganz spannend finde, also wir haben über das Thema Eurozentrismus gesprochen. Es gibt für mein Empfinden schon eine höhere Bereitschaft, dann jetzt außerhalb eben von euch mit eurem Engagement, aber wenn man so beispielsweise auch Berichterstattung anschaut, eine höhere Bereitschaft, sich dem Thema zu widmen, dann doch, wenn es außerhalb von Europa stattfindet. Jetzt dieses Jahr gibt es zwei große unmittelbare Sportveranstaltungen im Sommer, zum einen eben die EM, zum anderen aber auch die Olympischen Spiele in Frankreich. Und was da jetzt im Vorfeld auch schon berichtet wurde, so im Kleinen ist, dass beispielsweise Studierende, aber auch migrantische Menschen aus Paris rausgesiedelt worden sollen für die Zeit der Olympischen Spiele. Also da soll Platz gemacht werden für Menschen, die dieses Turnier schauen wollen. Und dann wird eben festgelegt, wer muss da weichen. Abgesehen von dieser Frage, wie intensiv schaut man auf die Themen, je nachdem, wo sie stattfinden, ist auch gerade so diese Aus- und Umsiedlung für Sportereignisse etwas, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder gesehen haben. Es ist ja eigentlich so, dass man sagt, der Sport soll für die Menschen da sein. Hast du eine Erklärung dafür? Das ist eine sehr große Frage, aber vielleicht fällt dir trotzdem was dazu ein, wie das passieren konnte, dass durch die Aktivitäten von einzelnen sehr machtbewussten Personen umgekehrt der Sport sich mittlerweile oft so über die Menschen erhebt, weil das ist ja eigentlich eine Entwicklung, die man so überhaupt nicht wollen kann.
Wie viel Zeit haben wir noch? Wie viel? Ja, also du hast ja ganz richtig gesagt, also die Umsiedlung von Menschen für Sportereignisse ist nicht neu. Das hatten wir schon mehrfach. Vielleicht erinnert sich die eine oder der andere an 2014 Brasilien, als die
Ja.
Favelas platt gemacht worden sind und so weiter. Das ist ja jetzt nichts anderes in Frankreich, ne? Im
Ja.
übertragenen Sinne, sage ich mal. Natürlich soll der Sport, das schreibt er sich ja auch immer auf die Fahnen, er soll Menschen verbinden, Nationen verbinden. Und letztendlich dafür sorgen, dass wir alle in Friede, Freude, Eierkuchen zusammenleben. Aber es ist eben wie in nicht nur im Sport, sondern wie in vielen anderen Bereichen auch so, wenn es irgendwo Geld zu verdienen gibt und dann findet sich jemand, der dann auch mehr oder weniger skrupellos ist und das dann eben entsprechend ausnutzt. Ja, das ist eine sehr menschliche Angelegenheit offenbar. Wenn dem nicht so wäre und dann, ja, dann hätten wir keine Kriege, dann hätten wir schöne, fröhliche Sportveranstaltungen, alle würden sich freuen. Es ist eben einfach eine Entwicklung, die sich über Jahrzehnte, vielleicht sogar schon über Jahrhunderte oder über Jahrtausende hingezogen hat. Ja, ich meine, Olympia, die erste Olympiade, da ging es ja auch um, also vor 2000 Jahren meine ich, da ging es ja auch um Machtdemonstration, um Kräftemessen im übertragenen Sinn, aber da waren die Athleten waren ja auch bereits Repräsentanten ihrer jeweiligen Fürsten oder was weiß ich auch immer, Tümer. die sich dann eben mit diesen Erfolgen geschmückt haben und die sich, die auch letztendlich als Sponsoren aufgetreten sind, weil sie eben ein bestimmtes Renommee damit verbunden haben mit einem, mit einer olympischen Medaille oder einem Sieg in einem gewissen Wettbewerb. Und das ist eben heute noch genauso, nur eben auf moderne Zeiten bezogen. Geld regiert die Welt, die Medien kommen noch dazu, die Fernsehgelder vor allen Dingen, ja, und ja, und dann sind wir eben da, wo wir heute sind.
Ich würde ja sagen, der Mensch ist halt doch ein Tier, aber ich möchte ja auch keine Tiere beleidigen. Vor allen Dingen keine Enten, lieber Stefan.
Alle Enten wären wär's gut.
Damit sind wir nämlich zurück. Nicht ja, wenn wir alle Englein wären, sondern ja, wenn wir alle Entlein wären. Habt ihr mal darüber nachgedacht, euch diesen Song vielleicht noch irgendwie vorzunehmen? Lieber Stefan, dir und Ente Bagdad und Nie wieder und euren Organisationen jetzt sowohl bei Katar 2022 beziehungsweise jetzt Fairness United. Vielen Dank fürs Engagement, dir persönlich, aber vor allen Dingen ganz viel Dank für deine Zeit heute und dass du ein bisschen die ZuhörerInnen darauf vorbereitet hast, was da kommt, ein bisschen erklärt hast, was schon war und Einblicke gegeben hast in eure wichtige gesellschaftspolitische Arbeit. Ein großes Dankeschön von mir.
Es war mir ein inneres Blumenpflücken und es hat mich sehr gefreut, dass du uns die Gelegenheit gegeben hast, auch mal so ein bisschen die Hintergründe zu beleuchten und unsere Aktivitäten und unser Engagement in den Vordergrund zu bringen. Vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Und ein großes Dankeschön gilt natürlich wie immer auch euch ZuhörerInnen da draußen. Vielen lieben Dank dafür, wie liebevoll und interessiert ihr diesen Podcast jetzt schon seit 73 Folgen begleitet. Manchmal schaue ich auf diese wachsende Zahl und freue mich einfach nur still darüber, dass ich das hier so machen kann. Ein großes Dankeschön dafür. Natürlich auch an Sport1, die mir diese Plattform geben und an Stefan Moser und Andreas Thies, die im Hintergrund die Fäden zusammenhalten, schnippeln, planen und organisieren. Das ist alles nicht selbstverständlich. Ich hoffe, ihr schaut euch ein bisschen an, was Stefan und seine Kumpanen und Kumpaninnen so wirken und wurschteln und engagiert euch vielleicht mit. Engagieren könnt und dürft ihr euch natürlich auch gerne am Freitag, da ist der feministische Kampftag, raus auf die Straße und hoch auf die Bühnen, an die Mikros und auf die Podien und darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Welt noch nicht so ist, wie wir sie gerne hätten. Bleibt stabil und passt auf euch und aufeinander auf. Bis dann, ciao.